Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, hallo. Viele Jahre lang hatten rechtspopulistische Parteien in Portugal wenig Chancen, eine Ausnahme in Europa. Doch bei den Wahlen am Wochenende hat sich das geändert. Wie der Erfolg der Rechtsaußenpartei Chega zu erklären ist und wieso vor allem viele junge Menschen für sie stimmte, das besprechen wir gleich. Außerdem blicken wir voraus auf die Scheinwahl, die in Russland am Wochenende stattfindet und was sich trotz Repressionen über die Stimmung im Land sagen lässt. Und in Tschechien steht Deutsch als Minderheitensprache nun unter besonderem Schutz. Was das konkret bedeutet, auch das ist ein Thema hier in Europa heute. Schön, dass Sie zuhören. Die sogenannte Nelkenrevolution jährt sich in Portugal in wenigen Wochen zum 50. Mal. Damals putschten Mitglieder des Militärs friedlich gegen die Diktatur im Land. Die Revolution löste weitere Demokratiebewegungen auch in Spanien und Griechenland aus. Trotz dieses historischen Erbes stimmten bei den vorgezogenen Parlamentswahlen am Wochenende 18% der Wählerinnen und Wähler für die Rechtsaußenpartei Chega. Sie ist damit nun neben den beiden großen Parteien, den Sozialisten und dem Mitte-Rechts-Bündnis, drittgrößte Partei im Parlament. Mit unserem Reporter Thilo Wagner in Portugal will ich die Details zu Wahlbeteiligung, Motivation und Wählerbewegung nun genauer besprechen. Herr Wagner, die Rechtsaußenpartei Chega konnte vor allem viele junge Menschen und bisherige Nichtwähler mobilisieren. Wie ist das gelungen?
Nun, die Chega-Partei hat auf eine groß angelegte Kampagne in den sozialen Medien gesetzt. Also vor allem auf TikTok war Chega sehr stark präsent. Und das ist ja auch eine Strategie, die wir von anderen rechtspopulistischen Parteien in Europa kennen. Chega war also viel stärker auf TikTok präsent als die traditionellen Parteien in Portugal. Und so konnten vor allem junge Wähler gewonnen werden, die sich normalerweise wenig für Politik interessiert haben. Dazu kommt, die Rechtspopulisten sind mit großen Versprechen in den Wahlkampf gezogen, die sich nicht unbedingt umsetzen lassen, aber die auch für junge Menschen natürlich verlockend sind. Zum Beispiel wurden Steuersenkungen versprochen und gleichzeitig auch die deutliche Erhöhung des Mindestlohns zum Beispiel. Und gerade bei jüngeren Berufstätigen, die ja in Portugal sehr häufig nur wenig verdienen, hat das scheinbar Wirkung erzielt.
Und nun sind nicht nur junge Wähler mobilisiert worden können, sondern auch diejenigen, die noch bisher nicht gewählt haben. Was bedeutet das für den demokratischen Diskurs? Die waren bislang nicht vertreten, jetzt sind sie es.
Nun, grundsätzlich ist es natürlich gut, dass in Portugal die Wahlbeteiligung wieder deutlich zugenommen hat. Sie lag ja bei den letzten Wahlen 2022 nur noch bei knapp über 50%. Und jetzt sind es immerhin 2/3 der portugiesischen Wahlberechtigten, die also wählen gegangen sind. Für die traditionellen Parteien bedeutet das aber auch, dass sie sich viel stärker um eine Gruppe kümmern müssen, die sich bisher nicht für Politik interessiert hat und die deshalb auch kaum beachtet wurde. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass die Parteien die Chega-Wähler nicht verteufeln. Da gibt es auch jetzt schon Kommentare von einigen Parteien und einigen Kommentatoren hier. Die traditionellen Parteien sollten einfach, so ist der Tenor, glaubwürdige Alternativen anbieten, um die Neuwähler für ihre Politik zu gewinnen.
Und was ist bis jetzt über die Wählerwanderung bekannt? Also welche Menschen, die vorher andere Parteien gewählt haben, sind jetzt zu Chega gegangen?
Ja, also bislang hatte es in Portugal immer eine Wählerbewegung zwischen den großen Volksparteien, also den Sozialisten und den Konservativen, gegeben. Das heißt, wenn die Sozialisten, wie jetzt zum Beispiel, lange an der Macht waren und ein Gefühl der Unzufriedenheit vorherrschte, dann wanderten ehemalige sozialistische Wähler zu den Konservativen. Und das hat sich jetzt mit dem Aufkommen der Chega-Partei grundlegend verändert. Also die Konservativen haben kaum noch Stimmen dazugewonnen, obwohl die Sozialisten deutlich verloren haben. Die enttäuschten Wähler sind also vor allem zu den Rechtspopulisten gewandert. Und dann gibt es noch eine Entwicklung im Süden Portugals. Dort hat Chega sehr gut abgeschnitten, also in ländlichen Regionen, in denen sich viele Menschen von der Lissabonner Politik vergessen fühlen und ursprünglich die Kommunisten gewählt haben. Also eine ähnliche Entwicklung gab es ja zum Beispiel auch schon in Frankreich, wo ehemalige Wähler der Kommunisten zu den Rechtspopulisten übergegangen sind. Und das ist in Portugal nun auch zu beobachten.
Da spricht also sehr viel Protest auch raus. Im Vorhinein wurde ja unter anderem Korruption als eines der wichtigsten Wahlkampfthemen ausgemacht. Jetzt nach der Auswertung der Wahlergebnisse, lässt sich das sagen, ob das tatsächlich das entscheidende Thema für Menschen war, an dem sie ihre Wahlentscheidung ausgemacht haben?
Es ging zwar auch um die Krise im Gesundheitssystem und im Bildungswesen, aber das Thema Korruption stand bei den Wahlen schon stark im Mittelpunkt. Also das hat natürlich mit den Korruptionsvorwürfen zu tun, mit den beiden Volksparteien, also nicht nur die Sozialisten, sondern auch die Konservativen unmittelbar vor der Wahl zu kämpfen hatten. Und die rechtspopulistische Chega-Partei hat das massiv ausgenutzt und sich als eine politische Alternative außerhalb des Systems präsentiert, die sich nun ja gegen diese angeblich korrupte Elite wenden würde. Und diese Erzählung, die kennen wir ja auch aus anderen Teilen Europas, dieser Erzählung sind also scheinbar viele Wähler gefolgt, unabhängig davon, ob die Korruptionsvorwürfe jetzt zutreffen oder nicht.
Dann schauen wir noch darauf, wie es weitergeht. Die Sozialisten haben ja bereits erklärt, dass sie in die Opposition gehen werden. Also es ist absehbar, dass das Mitte-Rechts-Bündnis ohne eine stabile Mehrheit erstmal die Regierung übernimmt. Was bedeutet das für die nächsten Wochen und Monate in Portugal?
Also direkt hat das keine Folgen auf die Regierungsbildung. In Portugal ernennt nämlich der Staatspräsident traditionell den Vorsitzenden der Partei zum Premierminister, die Wahlen gewonnen hat. Also wäre das Luís Montenegro von den Konservativen, der nun sehr wahrscheinlich im April zum Premierminister ernannt werden wird und dann eine Regierung bilden kann. Und die muss dann eben nicht mehr vom Parlament bestätigt werden. Das heißt, in den nächsten Monaten kann eine konservative Regierung auch ohne Mehrheit im Parlament regieren. Spannend wird es dann, wenn im Herbst das Haushaltsgesetz präsentiert werden muss. Denn der Haushalt, der muss vom Parlament abgesegnet werden. Und da wird sich dann zeigen, ob die konservative Regierung mit der Unterstützung der Sozialisten oder der Rechtspopulisten zählen kann.
Mit unserem Reporter in Lissabon habe ich über die Wahlergebnisse in Portugal und die Aussichten für die nächsten Monate gesprochen. Vielen Dank. Eine Wahl, die keine ist, die findet ab Freitag in Russland statt. Wladimir Putin wird sich dann erneut zum Präsidenten erklären lassen. Der Anschein eines demokratischen Systems soll aber gewahrt bleiben. Und gleichzeitig geht es darum, die Anhänger des autokratischen Regimes loyal zu halten, die Gegnerinnen und Gegner weiter einzuschüchtern. Wie genau das funktioniert, das kann ich nun mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann besprechen, der mir aus Warschau zugeschaltet ist. Herr Kellermann, inwieweit ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der ja in Russland nur als Spezialoperation bezeichnet werden darf, überhaupt Thema im Vorfeld dieser sogenannten Wahl?
Ja, es war das erste Thema, das Putin bei seiner Rede zur Lage der Nation Ende Februar angesprochen hat. Er hat dann behauptet, die ganze Nation stehe hinter dem Krieg. Er hat den Krieg wieder als Verteidigungskampf dargestellt gegen den Westen, der Russland sogar zerstören wolle von innen heraus. Und es war auch das Thema zum Beispiel bei diesen sogenannten TV-Debatten der Kandidaten, die letztendlich zugelassen wurden. Putin nimmt da nicht teil. Aber man muss ja auch sagen, es ist kein wirklicher Wahlkampf. Also diese Kandidaten zum Beispiel, die ringen da nicht miteinander. Das ist keiner, die da noch im Rennen, von denen, die da noch im Rennen sind, widerspricht Putin oder kritisiert Putin explizit und deutlich. Und Putin geht auch nicht darauf ein, was sie sagen. Also es gibt keine öffentliche Debatte de facto.
Und Sie sagen, die Kandidaten, die noch im Rennen sind, eine echte Opposition gibt es ja nicht mehr in Russland. Es gab aber Kandidaten wie Boris Nadjestin, der letztlich dann aber nicht zur Wahl zugelassen wurde. Welcher Anschein soll da gewahrt werden, indem solche Kandidaten zunächst mal aufgestellt werden und dann kurzfristig für die Wahl gesperrt werden?
Ja, Nadjestin durfte in der Tat noch Unterschriften sammeln. Bis zu dieser Etappe hat man ihn quasi kommen lassen. Und dann aber wurde er tatsächlich nicht registriert, wie Sie sagen. Die Unterschriften wurden abgewiesen, weil sie angeblich fehlerhaft seien in großen Teilen. Ich glaube, da geht es weniger um den Schein als darum, dass ein Kandidat, der tatsächlich etwas anderes sagt als Putin, wenn er zugelassen wird, dass er auch eine gewisse Rolle spielen kann bei dem Ganzen. Nämlich, wenn er dann antritt und haushoch verliert, dann ist das eben für alle, die gegen Putin sind, ein Signal, ihr seid alleine mit eurer Meinung oder weitgehend alleine, ihr seid isoliert, ihr habt eh keine Chance. Also es hat keinen Sinn, sich gegen Putin zu stellen, weil das Volk ja hinter ihm steht. Das wird nur halt unterstrichen. Wenn so ein Kandidat antritt, der wird auch bei in den kritischen Medien als Spoiler-Kandidat deshalb bezeichnet, weil er quasi die Laune dann auch verdirbt, der Putin-Gegner. Bei Nadjestin hat sich gezeigt, dass man ihn trotzdem nicht zulassen darf, weil er einfach zu viele Menschen hinter sich versammelt hat. Bei seinen Unterschriftensammlungen waren ja Tausende, hat über 200.000 Unterschriften gesammelt, es hat lange Schlangen gegeben. Das war dem Kreml dann doch zu gefährlich.
Der Kreml-Kritiker Nawalny ist nach langer Haft unter brutalen Bedingungen gestorben. Wie gefährlich leben denn nun Menschen wie Boris Nadjestin in Russland?
Ja, jede Woche gibt es Urteile wegen der sogenannten Diskreditierung der Armee, dieses Gesetz, das im März 2022 verabschiedet wurde. Und es gibt auch bei Nadjestin genug Aussagen, die sich so angehört haben, dass man ihn dafür, wenn man die Rechtsprechung nimmt, die die russischen Gerichte gezeigt haben in den vergangenen Monaten, dass man ihn verurteilen könnte. Ich habe ihn auch, als ich ihn getroffen habe, nachdem er abgelehnt wurde, explizit daraufhin angesprochen, ob er Angst hat, ob er sich Sorgen macht. Und da hat er Folgendes gesagt. Also er sagt, bisher gäbe es keine Anzeichen dafür, dass er in Gefahr ist, dass ihm etwas droht. Er hat dann auch dreimal auf Holz geklopft, ich glaube, man hat es gehört, und er hat beteuert, dass er eben nicht wie Nawalny aufgetreten ist, dass er Putin nicht persönlich kritisiert hat, auch nicht die Korruption, die es gibt im Umfeld von Putin und Putins angebliche Paläste, die er Nawalny in einem Film dargestellt hat. Aber man hat schon auch gemerkt, ja, er war sich nicht wirklich sicher, ob ihm nicht doch Strafverfolgung droht nach der Wahl.
Jetzt ist es ja eigentlich kaum möglich, die Stimmung in Russland repräsentativ zu erfassen. Es gibt keine freie Meinungsäußerung. Die Menschen, die kritische Einstellungen haben, die laufen Gefahr, verhaftet zu werden, wenn sie die äußern. Trotzdem, es gibt noch Umfragen vor der sogenannten Wahl. Was lässt sich daraus dann überhaupt ableiten?
Ja, der Kreml geht ja davon aus, dass die große Mehrheit der Menschen hinter Putin steht. Und wenn dann Umfragen stattfinden, dann ist es ja doch gut, wenn sie bestätigen können und untermauern können, dass eben die große Mehrheit hinter Putin steht. Das stärkt dann die Moral der Putin-Anhänger, es demoralisiert die Putin-Gegner. Aber wenn man die Fragen entsprechend stellt, und das machen eben unabhängige Umfrageinstitute, die es auch noch gibt, wenn man nicht direkt fragt, dann kommt eben doch heraus, dass die Unterstützung für Putin, die angegeben wird mit 80%, dass die eben sehr unterschiedlich ist, dass da auch viele dabei sind, die eben nur deshalb für Putin sind, weil sie keine Alternativen sehen und weil es aus ihrer Sicht auch im Moment einfach sinnlos ist, über eine alternative Politik nachzudenken und das zu äußern. Also insofern zeigen die Umfragen schon auch ein differenziertes Bild der russischen Gesellschaft.
Das sagt unser Russland-Korrespondent Florian Kellermann, der mir aus Warschau zugeschaltet war. Und diese sogenannte Wahl in Russland, die vertiefen wir auch heute Abend noch einmal in der Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr. Der Beitrag ist online nachzuhören in der DLF-Audiothek-App. Rund 25.000 Menschen werden zur deutschen Minderheit in Tschechien gezählt. Die meisten von ihnen sind Sudetendeutsche, deren Familien bei der Vertreibung im Zweiten Weltkrieg in Tschechien geblieben sind. Für sie ist die Entscheidung des Prager Parlaments eine gute Nachricht. Deutsch soll als Minderheitensprache einen besonderen Schutz erfahren. Doch die Änderung war durchaus umstritten, wie Kilian Kirchgessner berichtet.
Wie aufgeheizt die Stimmung noch immer ist, zeigte sich schon bei der ersten Lesung im Prager Parlament vor einigen Monaten. Jiří Kobza trat ans Rednerpult, ein Abgeordneter der rechtsnationalen Partei. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit einmal darauf, wo die Novelle überall angewandt werden soll. In den Regionen Karlsbad, in Usti, in Liberec und so weiter. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen? Das ist alles das frühere Sudetengebiet. Der Umgang mit den nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Sudetendeutschen war lange ein Streitpunkt in den deutsch-tschechischen Beziehungen. Schon mehrfach konnten Prager Politiker mit dem Heraufbeschwören des vermeintlichen sudetendeutschen Revanchismus Wahlen für sich entscheiden. Bei der jetzigen Abstimmung allerdings stimmte die große Mehrheit der Parlamentarier für die Regelung zur deutschen Sprache. Ein Erfolg, sagt Martin Singel, der vor 10 oder 15 Jahren noch undenkbar gewesen sei. Singel ist Präsident der Landesversammlung der deutschen Vereine in Tschechien.
Das ist auch ein Zeichen dafür, dass diese Versöhnungsarbeiten zwischen den Tschechen und Deutschen schon viel fortgeschrittener ist.
Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen sieht unterschiedliche Stufen dafür vor, wie stark eine Sprache geschützt ist. Den höchsten Schutzstatus hatten in Tschechien bislang nur das Polnische und das Slowakische. Jetzt ist auch das Deutsche auf diese höchste Stufe gestellt worden. Martin Singel.
Wir, die deutsche Minderheit, wir haben hier über 800 Jahre Güter geschaffen. Kulturelle, wirtschaftliche, gesellschaftliche. Ich glaube, das ist auch ein Grund, die deutsche Sprache zu schützen. Es ist nicht etwas Rückgewandtes, sondern es ist wirklich sehr Zukunftstragendes.
Das Deutsche wird rein juristisch nicht zur Amtssprache, aber der Staat verpflichtet sich, die Sprache zu schützen und zu unterstützen, und zwar in jenen Bezirken, in denen die Minderheit besonders stark vertreten ist. Die deutsche Sprache kann beispielsweise bei Gerichtsverfahren und Behördengängen zulässig werden, aber besondere Hoffnung setzen die rund 25.000 Angehörigen der deutschen Minderheit auf etwas anderes.
Für uns ist es sehr wichtig, die Bildung zu stärken. Muttersprache ist natürlich ein wichtiger Identitätsfaktor. Und wir brauchen unsere Identität auch stärken, weil es gab ja die Zeit des Kommunismus, wo eben die Assimilierung so stark war, dass eben die Identität bei unseren Angehörigen oft entweder weg ist oder sehr schwach ist.
Um diese Angebote aufzustellen, hat die Minderheit jetzt eine Bringschuld. Der Staat verpflichtet sich zwar zur Förderung, aber die konkreten Impulse und Konzepte müssen von der Minderheit ausgehen. Je nach Region kann die tatsächliche Ausgestaltung deshalb unterschiedlich ausfallen. 4 Jahre lang kämpften die Vertreter der Minderheit für die Verabschiedung der neuen Regelung, aber die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los, sagt Martin Singel, der Chef des Dachverbands. Ein gemeinsames Ziel jedenfalls gibt es schon.
In 5 Jahren sollte in den einzelnen Bezirken der Unterricht der deutschen Sprache auf einem sehr guten Stand sein. Kindergärten, Grundschule, auch Mittelschulen und auch Hochschulen. Ja. Es soll aber auch zum Beispiel in der Medienlandschaft viel mehr Stunden geben, in denen man den Rundfunk hören kann in der deutschen Sprache.
Einige Angebote gibt es bereits. Jetzt wünscht sich die Minderheit, sie stark auszubauen. Rückenwind kommt von der jüngsten tschechischen Volkszählung vor 3 Jahren. Da zeigte sich, dass sich viele Tschechen aus der jüngeren und mittelalten Generation zur deutschen Minderheit zählen. Diesen Trend zur Verjüngung gab es bis dahin nicht.
Kilian Kirchgessner über Deutsch als geschützte Minderheitensprache in Tschechien. Das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke und tschüss.